Ursula, du kommst ganz aus Deutschland von der Weinakademie, hast also Unmengen Wein verkostet und getrunken. Ich trinke zwar auch gern Wein, aber man kann nicht immer Wein trinken oder Bier, man braucht einfach Alternativen. Hast du da irgendeine Idee abseits von Sprite, Light, Coke?
Ich habe nicht nur Wein getrunken, ich habe auch alkoholfreien Wein dort verkostet. Ich weiß, dass du den gar nicht magst, da haben wir schon ein paar Mal recht heftig diskutiert. Aber es gibt ja deutlich mehr in der Kategorie als nur entalkoholisierte Weine, die tatsächlich noch nicht sehr gut sind in den meisten Fällen. Es gibt seit kurzem ein neues Unternehmen in Wien, Kain & Low, den Lukas und die Fred. Und ich glaube, die besuchen wir, weil die sind Profis auf dem Gebiet.
Machen wir das und der Kost macht was.
Wunderbar.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ursula, da sitzen wir jetzt.
Da sitzen wir in Krems und wir hatten ja schon im Vorfeld dieses Gesprächs, wir sagen gleich, wo wir genau sind in Krems, ein veritables Streitgespräch zum heutigen Thema. Als wir unsere Themen vorbesprochen haben, hast du gesagt, alkoholfrei ist super, da habe ich ganz eine andere Meinung als du, woraufhin ich gesagt habe, Christoph, du weißt überhaupt nicht, was meine Meinung ist. Und so kam es dazu, dass wir heute nach Krems gefahren sind, zu Fred und Lukas. Und wir sprechen mit zwei Profis zum Thema alkoholfreie Alternativen. Dürfen wir euch bitten, dass ihr euch kurz vorstellt?
Ja, schön, dass ihr hier seid. Normalerweise würde man ja oft sagen, schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Schön, dass ihr da sein dürft. ja, genau, wir sind bei uns in der Wohnung gerade und wir sind zwei Menschen, die sich sehr intensiv mit dem Thema alkoholfreie Optionen in der Getränkebranche auseinandergesetzt haben. Und genau, Lukas hat vor kurzer Zeit einen Handel gegründet für alkoholfreie Optionen eben, wo wir uns ein bisschen durch das Sortiment durchtrinken werden, durch einige Sparten, durch verschiedene Sparten des Handels. Und genau, ich trinke gerne alkoholfrei und verkaufe das Ganze in der Gastronomie, bin Sommeliere.
Und du, Lukas, handelst mit dem Stoff.
Genau, ich handel mit dem Stoff.
Wahrscheinlich dem, ich will nicht sagen, dem besten Stoff, den man eigentlich haben kann. Nein, ich will. Na, es gibt ja kein Gut und kein Böse. Das glaube ich, sollte man auch von Anfang an klarstellen, dass wir wirklich Alkohol nicht schlecht machen wollen, aber einfach es uns ganz klar zur Aufgabe gemacht haben, alkoholfreie Optionen, alkoholreduzierte Optionen einfach zugänglich zu machen und einfach auch ja spannend einfach neu zu beleuchten, weil ich glaube, das ist der riesige unsere riesige Aufgabe, genau dahin zu kommen, dass man einfach sieht, es gibt tolle Getränke, die nicht
unbedingt Apfelsaft gespritzt oder Fanta heißen.
Genau, also Apfelsaft ist auch mal lecker, so gerade nach dem Sport voll okay, aber wenn ich abends im Restaurant sitze, da will ich etwas Vernünftiges im Glas haben. Und wenn ich mich an dem Abend entscheide, keinen Alkohol zu trinken, dann
aus welchem Grund auch immer.
Aus welchem Grund auch immer, voll. Und da gibt es so viele Gründe, warum man das tut.
Ich habe jetzt schon viele Fragen, aber meine erste Frage wäre, wie kamst du auf das Thema? Bist du auch Sommelier oder welcher Zugang ist deiner zu diesem Thema?
Ich war vorher eigentlich ja auch in der Weinindustrie, Marketing, war bei Wein & Co., war da in der Funktion Leitung Marketing. Das ging sich nicht so gut aus und ich habe dann relativ schnell entschlossen, dass ich mich für das Thema alkoholfrei begeister, beziehungsweise nicht entschlossen, sondern das hat mich vorher eigentlich schon immer interessiert. Mhm. Ich habe vorher lange im Sportbereich auch gearbeitet und bin auch nach wie vor sehr aktiver Sportler.
Hat das auch mit dazu beigetragen, dass das Thema für dich interessant war?
Definitiv. Also du merkst es halt einfach. Mhm. So, du trinkst abends eine Flasche Wein und am nächsten Morgen
wird der Sport anstrengender.
Wird der Sport anstrengender, wird das ganze Leben anstrengender. Und das ist, wie gesagt, jetzt auch kein Alkoholbashing oder irgendwas in der Art. Einfach schöne Optionen haben, dass man sich einfach an seinem Leben, ja, einfach was Schönes für sein Leben findet. Ich glaube, darum geht's.
Das klingt doch schön. Es steht schon eine Flasche am Tisch.
Darf ich endlich?
Fred wird sie aufmachen, es wird gleich ploppen. Das ist noch ein sehr typisches Geräusch. Das könnte ja auch ein Sprudel mit Alkohol sein.
Ja, ist doch schön. Genau darum geht es ja. Das ist. Ich habe so viele Wein-Podcasts schon aufgenommen und es ist irgendwie schön, dass es genau das Gleiche irgendwie darstellen kann jetzt hier am Tisch. Wow.
Was ist das jetzt eigentlich?
Ja.
Wollen wir mal kurz sagen, oh, das sprudelt ganz schön krass, die Jahrgangskohlensäure von Bründelmeier.
Die Jahrgangskohlensäure von Bründelmeier dreht komplett durch.
Es ist lokale Kohlensäure in diesem,
aus dem Kamtal. Ja, stimmt.
Da haben wir gar nicht drüber. Ja, definitiv. Ja, es ist eigentlich eher so eine Zusammenarbeit von Clemens Schrammel, der das Rau Nature Cuisine
in Gesäuse.
Genau. Mhm. Macht oder Inhaber ist. Der war ja lange auf Reise und hat auf seinen Reisen einen Scooby quasi mitgebracht, also eine Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast ist, glaube ich, die. Ich glaube, ich kann es nicht überprüfen. Mit der man im Endeffekt verschiedene Teesorten fermentieren kann. Und fermentierter Tee ist ja erstmal Kombucha.
Ja.
Und er hat dann quasi angefangen, wirklich Tees, die er mittlerweile sogar selber anbaut, zu fermentieren und lässt sie auch tatsächlich 18 Monate im Keller reifen. Durch die lange Reifung entsteht natürlich ein kleines bisschen Alkohol. Er hat aber auch tatsächlich nochmal eine Variante ohne Alkohol produziert. Das ist jetzt die Variante, die wir haben. Das ist der Kombuchon Without, Jahrgang 2024. Grüner Tee, Feigenblatt. Das Ganze dann mit. Das It-Getränk überhaupt. Schon, ich glaube, 23 auch schon bei Clemens im Sortiment gewesen. Ja, und spannenderweise auch mit der Kohlensäure, die in der Weinproduktion entsteht, das Getränk karbonisiert. Damit halt wirklich, wir haben es vielleicht auf Video, eine wirklich schöne, feste Perlarscham und Schaum.
Es schäumt sehr in unseren Gläsern, das können die Hörerinnen
sehr hören. Intensiv.
In der Nase ist es sehr intensiv.
Ja. Es hat halt, das ist halt so diese fast eben so eine diese feine, diese teigen Aromen, die einfach in diese Kombucha-Stil ganz, ganz sanft, ganz oft. Das ist ja super intensiv. Ja. Das ist auch intensiv, aber es ist ein ganz feingliedriger.
Aber ganz ein feiner Geschmack, ja.
Ich finde, das Feigenblatt kommt auch wunderschön im Nachhall raus.
Super spannend.
Und ist trotzdem knacktrocken so.
Also das ist eine Teebasis quasi. Das heißt, Tees spielen eine große Rolle. Man sagt, man möchte was elegant. Wir trinken hier ja auch aus schönen Weingläsern bei euch. Tee ist eine Kategorie an alkoholfreien Begleitungen, wo man sagt, das ist so eine würdige Alternative zu Wein oder Sprudel, Champagner, Sekt, keine Ahnung, mit Alkohol.
Du hast wirklich verschiedene Arten von alkoholfreien Optionen. Also du hast natürlich einmal das Klassische, was wir alle kennen, den alkoholfreien Wein. Da haben wir auch gleich noch was.
Kommen wir später noch drauf.
Das größte.
Unser Streitthema.
Ja, genau. Wir starten nicht damit, weil sonst können wir direkt eskalieren.
Wir fangen mit dem unverfänglichen Tee an.
Ich glaube, der einzige Streit, den wir in unserer Beziehung jemals hatten, war über Alkohol. Entalkoholisierten Wein.
Ja, kann man auch vortrefflich streiten drüber.
Gestern Abend erst wieder.
Ja. Sehr schön. Gut. Schön, dass wir hier sind.
Also lass uns nur, um die Position schon mal zu definieren. Ich wollte, dass wir es nicht mit reinnehmen in die Verkostung heute. Lukas wollte es.
Ja, ich finde aber gut, weil ich glaube, das ist, wenn jemand außerhalb der Blase, finde ich, einen Bezug zu dem Thema hat, dann ist es alkoholfreier Wein, weil den kriegt man halt jetzt ab und an schon wo. Und ich finde, es ist ein bisschen vergleichbar mit Fleischersatz, dass Menschen, die Fleisch essen, sagen, warum muss denn der eine vegane Wurst auch bekommen, und Menschen, die alkoholischen Wein trinken, sagen, der Wein schmeckt aber nicht so wie der Alkoholvariante, wo man sagt, schmeckt er nicht so, aber vielleicht gibt es ja irgendwann einmal Alternativen, die würdig sind.
Ja, aber jetzt sind wir ja noch beim
Tee. Jetzt sind wir noch beim Tee, wir bleiben beim Unverfänglichen. Christoph, wie schmeckt dir der?
Er schmeckt mir gut, ja.
Aber
es hat für mich gar nichts mit Champagner oder Sekt zu tun, also überhaupt nicht, ja. Es ist eigentlich ein Tee mit Kohlensäure, der sehr gut schmeckt. Ja? Also so sehe ich das, ja. Wäre das für mich eine Alternative bei einem Abendessen? Puh, gute Frage. Also ich bin da sehr traditionell Bier als Starter, ja. Und Weißwein als Begleiter, also Rotwein so gut wie nie, fast immer nur Weißweine. Wenn ich keinen Alkohol trinke oder fahren muss zum Beispiel, dann stelle ich meistens komplett auf Wasser.
Ja, das ist ja genau schade. Also ich denke, bei mir im Restaurant ist das natürlich eine ganz große Thematik, weil wir auf dem Land sind, das Esslokal in Haddersdorf. Und wir haben eine ganz, ganz große Thematik, dass ganz viele Gäste von uns natürlich mit dem Auto kommen. Mhm. Genau, ist natürlich ganz anders, als wenn du irgendwo im ersten Bezirk bist oder so. Und dementsprechend haben wir uns halt im Lokal ganz, ganz intensiv mit dem Thema alkoholfreie Begleitung auseinandergesetzt. Weil genau das mich macht es unrund, wenn ich zwei Gäste da sitzen habe, die essen beide einen Sechsgang, haben kulinarisch eine große Reise vor sich und dann sagt der eine, er macht die Weinbegleitung das ist mein Kommunikationsspiel und der Partner in dem Moment und der andere sagt, ich bleib im Wasser, danke.
Ob die Frau darf nicht.
Ja, ja. Oder umgekehrt. Genau, ja. Mhm. Ja. Aber es ist immer ein großer Verzicht eigentlich, oder? Und es ist, ich finde nur, wenn man keinen Wein trinkt, muss man ja nicht auf was Gutes verzichten. Es war halt lange so.
Genau. Und ich meine, solche Produkte wie das polarisiert natürlich total stark. Also bei uns funktioniert sowas zum Beispiel total gut, wenn die Leute nach einem alkoholfreien Bier fragen, dann funktioniert Sparkling Tea witzigerweise immer wahnsinnig gut. Mhm. Weil es so ein bisschen, ich habe mal irgendwann gesagt, es ist ein bisschen wie ein saurer Radler in sehr, sehr gut.
Ja, stimmt.
und das wurde genauso angenommen. Also es ist natürlich eine ganz große Thematik, dass man niemals eigentlich diesen Vergleich ziehen sollte. Das soll schmecken wie ein Champagner. Das ist mit den entalkoholisierten Weinen, die sollen schmecken wie Wein. Aber mit solchen Sachen, die sollen ja nicht Wein nachahmen. Wir kommen nachher auch noch, wir haben noch was vorbereitet, was in die Kategorie Proxy, wo es nicht weinbasierte Getränke gibt, die aber Wein nachahmen wollen oder so ein bisschen die Idee von Wein. Da geht es vielleicht nochmal mehr in so eine Richtung, aber das ist einfach, das ist nicht zu vergleichen mit einem Glas Sekt oder Glas
Champagner. Präsentation ist aber trotzdem so wie Champagner.
Naja, weil das Glas an sich natürlich in der Form nicht, also es wurde entwickelt für Wein, aber es geht ja eigentlich darum, die Aromatik eines Getränks in der bestmöglichsten Art an den Gaumen zu bekommen. Und ob das jetzt deswegen wir servieren auch Bier in Weingläsern, weil das Weinglas an sich einfach technisch ein perfektes Gefäß ist für.
Darf ich mal fragen, was so eine Flasche so ungefähr kostet?
Das 19,90. Ja, also wir bewegen uns preislich natürlich auch in dem Bereich, wo wir uns mit Wein vergleichen können. Aber das muss es auch, weil wir eben aus dieser alkoholfreie Getränke sind Erfrischungsgetränke, die in einer 0,33 Flasche abgefüllt werden und dann halt 2,50 € im Supermarkt kosten. Du brauchst die Preissteigerung, um ein Verständnis für ein wertvolles Produkt.
Und hier ist ja auch Handwerk dahinter, oder? Ich meine, das ist ja eine kleine ein kleiner Abfüller, vermute ich einmal. Also im Vergleich zu klassischen alkoholfreien Getränken wie jetzt Coca-Cola oder Pepsi oder sonst, oder Pfanner, keine Ahnung.
Oder Macabre oder so, kann man vielleicht damit vergleichen.
Genau.
Ne?
Aber hier geht es ja darum, dass unglaublich, was du beschrieben hast, da ist ja unglaublich viel Aufwand dahinter, so ein Getränk zu erzeugen, oder?
Definitiv. Also das sind wirklich ganz, ganz kleine Tanks, die da im Endeffekt nur produziert werden, teilweise 50, 100 Liter, 150 Liter und dann wird das quasi wirklich ganz händisch auch beschriftet und
ich meine, wenn wir gerade vorhin auch gesprochen haben über das Glas, geht es nicht auch darum, Christoph, weil du das auch gesagt hast, dass man ein bisschen eine Gleichwertigkeit kriegt, so wenn ich jetzt essen gehe und ich möchte mir was gönnen und einen schönen Abend haben und ich will aber keinen, früher hat man dann nur den Wein oder das Bier nicht zelebriert, aber den Wein zelebriert oder halt mein Champagner oder so. Und wenn du dann Wasser oder alkoholfrei trinkst, kriegst du halt auch irgendein Glas oder es stellt da wer eine Karaffe oder was, Flasche am Tisch und das ist so, zwei, drei, gibt's halt auch irgendwie, aber es hat keine Aufmerksamkeit. Und das, finde ich, geht in eine Richtung, ich zelebriere das Alkoholfreie genauso. Und damit muss ich nicht unbedingt Alkohol trinken. Wir sind schon ein Land, wo du trinkst doch Alkohol sehr zelebriert wird, oder?
Ja.
Und ich meine, ich liebe Wein, ich würde das nicht in Abrede stellen, aber wir fokussieren uns schon darauf. Elegant essen gehen, muss Wein dabei sein, oder?
Also wenn ich essen gehe und ich gebe ordentlich Geld aus, dann will ich auf jeden Fall einen Wein dabei haben. Ja? Dann würde ich das Problem des Fahrens anders lösen. Ja? Dann investiere ich halt noch ins Taxi. ist in Wien halt natürlich einfacher. Am Land ist es komplexer. Wenn du von Wien herfährst, ist das Taxi dann schon so teuer, da kannst du nach Palma fliegen wahrscheinlich. Ne?
Und weil es so teuer ist, entscheiden sich die Leute dann trotzdem oft mit einer Dreiviertelflasche Wein dann doch noch ins Auto zu steigen. Also so, da muss man einfach ganz klar drüber reden, dass das eine große Problematik ist. Und die kann man deutlich über die Landesgrenzen hinaus ziehen. Das ist keine Problematik, die sich nur innerösterreichlich irgendwie bewegt.
Und glaubst du, das könnte was ändern? Oder merkst du das bei euch im Lokal, dass man sagt, wenn man jetzt sozusagen tolle, ordentliche Alternativen anbietet und die auch einem schönen Glas kommen und, oder ich mache jetzt eine Begleitung, wenn jetzt mein Partner trinkt 6 Gläser Wein, keine Ahnung, in zur Weinbegleitung und ich kriege 6 tolle Alternativen irgendwie, dass es damit leichter fällt?
Absolut.
Merkt ihr das im Lokal auch?
Ja, total. Also es wird unglaublich angenommen. Also vor allem, weil es eben so diese Form der Präsentation ist und weil es geschmacklich einfach, also was mithalten, ist immer so eine Schwierigkeit, weil man muss es ein bisschen differenziert einfach sehen. Aber ja, das ist einfach, das macht mich wahnsinnig glücklich im Restaurant, dieses, wenn ich die alkoholfreie Begleitung, sagen wir haben einen Vierertisch, eine Person ist der Fahrer, die Fahrerin. Die momentan sieht so aus, dass oft der Wein irgendwie präsentiert wird, erklärt wird, dargestellt wird. Und dann rede ich über das Alkoholfreie und die Leute sind so, die kleben mir an den Lippen. Mhm. Die finden, das ist so spannend, ja, ja. Und das ist so im Sinne von, ja, jetzt werd mal fertig mit dem Wein hier, jetzt erzähl mir bitte was über den alkoholfreien Rotwein in dem Sinne, so, wie der gemacht wird mit whatever it is. Und das ist total cool. Das ist, also das Interesse gerade daran, diese Neugierde, die geweckt wird auf das Thema, das zieht die Leute wahnsinnig an und genau.
Okay. Ja. Aber wir spüren, der Tee hat den Christoph noch nicht überzeugt. Abgeholt. Lukas, was hast du denn?
Naja,
was den Christoph
Tee
überzeugen
hat er mich sehr
würde?
Überzeugt. Ja, also das ist
ich muss sagen, jetzt gerade, also für die ganz große Transparenz, ich finde meinen Weg zu diesem spezifischen Getränk auch noch. Ich war am Anfang auch nicht so wahnsinnig begeistert und ich denke immer, dass mir so ein bisschen Säure fehlt auch irgendwie.
Abgang fehlt mehr die Säure, ja. Und auch das Volumen dann irgendwie, das offensichtlich dann doch der Alkohol macht. Ne?
Ja, oder Zucker.
Ja. Definitiv, du hast ja ganz klar beim
das ist ein schöner Übergang übrigens zum nächsten Produkt.
Eigentlich ist es wirklich ein perfekter Übergang. Noch ganz kurz dazu, du hast natürlich trotzdem viel weniger Zucker. Und hast natürlich einen ganz anderen Aufbau. Alkohol ist halt einfach ein riesiger Geschmacksträger, auch in einem Wein. Und
wie das Fett im Fleisch.
Oder die Butter in der Eierspeise. Das sind halt einfach Geschmacksträger, die einfach für Volumen natürlich auch sorgen. Aber vielleicht ist jetzt gerade, glaube ich, das nächste Getränk, was wir euch präsentieren wollen, genau dann eigentlich eine sehr, sehr spannende Überleitung.
Der Spannungsaufbau klingt jetzt schon irgendwie sehr verheißungsvoll. Was gibt's denn als nächstes? Was ist die nächste Kategorie, die du uns zeigst?
Es ist alkoholfreier Wein.
Hurra!
Jetzt wird's interessant.
Jetzt wird's richtig interessant.
Ich erkenne gleich vorweg, dass ich noch bis auf eine Ausnahme gar keinen für mich guten alkoholfreien Wein getrunken. Ich sage für mich tatsächlich, weil ich finde, das ist auch sehr individuell der Geschmack. Aber das, was du vorhin gesagt hast, dass dort das Bemühen ist, dass der halt schon sehr klar mit dem Wein verglichen wird, da finde ich, sind wir halt wirklich noch sehr weit davon entfernt. Und da hast du ja wahrscheinlich am ehesten Menschen, die beide Varianten trinken, also Alkohol und alkoholfreien Wein, oder? Das heißt, das ist der wird auch sehr viel mehr hinterfragt, wahrscheinlich als die anderen Kategorien, oder?
Definitiv.
Da muss ich immer vergleichen.
Du vergleichst automatisch, weil es halt einfach natürlich auch vom Geschmack schon mal sehr ähnlich ist.
Will ja auch ähnlich sein, oder? Ist es die Ambition der Weinproduzentinnen, die alkoholfreien auch sich damit spielen, wollen die natürlich eins zu eins
also
schaffen?
Du willst so nah rankommen wie möglich. Du hast ja mittlerweile schon Verfahren wie die Aromenrückgewinnung, wo du ja im Endeffekt nach dem Entalkoholisierungsverfahren probierst, Aromen, die halt vorher im Wein waren, wieder in den entalkoholisierten Wein zurückzuführen.
So, die Ursula kennt sich da viel besser aus als ich. Ich bin reiner Konsument, ja. Entalkoholisiert.
Ja.
Was heißt das? Das ist der Punkt. Also, das ist ein echter Wein hier, dem nachher der Alkohol entzogen wird.
Genau. Also im Grunde wird erstmal ganz normal Wein gemacht. Und auch da ist es trotzdem unglaublich wichtig, auf ich sag jetzt mal, eine gute Qualität, bis sehr gute Qualität zu achten. Weil nur weil du entalkoholisierst,
Das heißt, es muss die Grundlage trotzdem, schon sehr gut sein.
Die Grundlage muss sehr gut sein. Die Aromen müssen da sein. Die Länge muss da sein.
Okay, das ist ein Riesling.
Das ist ein Riesling aus Deutschland.
Gibt es Rebsorten, die sich besonders eignen dafür?
Ja.
Definitiv.
Die Aromasorten.
Aromatische Rebsorten. Also Chardonnay zum Beispiel könnte zum Beispiel ganz schnell hinten ein bisschen abcutten. Riesling, Gewürztraminer.
Also alles, was im Original quasi auch schon sehr kräftig schmeckt. Kann man es dann probieren, dass man es auch in der alkoholfreien Variante...
Wie wird der Alkohol entzogen? Wird der gekocht, der Wein?
In der Art, ja. Ja? Ja, also es ist die Vakuumdestillation, das ist eigentlich so im europäischen Raum die gängigste Methode. Der Wein, der fertige Wein, wird unter Vakuum gesetzt. Durch das Vakuum ist der Siedepunkt von Alkohol geringer und dann wird quasi langsam erhitzt. Unter Vakuum liegt dann der Siedepunkt, vielen Dank, zwischen 40 und 70 Grad, also du musst viel weniger hitzen, ja, und kannst dann dadurch...
Du verdampft dann
der Alkohol. Wie beim Kochen, man gibt den Wein zu, er verdampft dann bei rund 80 Grad.
Okay. Aber Aromatik ist halt flüchtig und du kannst halt, je mehr du ein Produkt erhitzt, ein Wein erhitzt, verflüchtigt sich halt auch da viel mehr als nur der Alkohol. Mhm. Und da gibt's dann halt einfach verschiedene Verfahren, auch dass das im Grunde eingefangen wird, konzentriert wird, wieder zugegeben wird oder dass es als Form von Destillat wieder zurückgewonnen wird. Da gibt's so viel und es entwickelt sich halt auch, also diese ganze Technologie entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Das ist halt so, wie wenn man überlegt, wir vergleichen das gerne mit dem Thema alkoholfreies Bier. Das
hat auch lange gebraucht,
ja,
bis es gut geworden ist. Ne? Und dafür gibt es jetzt so eine riesen Auswahl an wirklich guten alkoholfreien Bieren.
Genau, es ist halt dann die Frage, was man als gut, also wo die eigene Grenze von oder die eigene Idee von, was ist gut und ist, wahrnimmt. Und ich glaube, das ist halt immer noch so der große Debattierungspunkt mit dem Thema alkoholfreier Wein.
Ja, definitiv.
So, aber ist er wirklich alkoholfrei, weil du es gerade sagst, oder hat er ganz, ganz wenig Alkohol? Gibt es da irgendwie einen Grenzwert, den man nie unterschreiten muss?
Also wir haben im Grunde eigentlich drei gesetzliche Definitionen. Ohne Alkohol ist alles bis 0,05% Alkoholgehalt. Mhm. Alkoholfrei ist alles, was unter 0,5% hat. Und dann gibt es einen, ja, noch nicht wirklich komplett definierten Begriff, nämlich das ganze Thema Alkohol reduziert oder wenig Alkohol. Mhm. Bei mir ist es jetzt alles unter 5%, um irgendwie so diese Reihenfolge von 0,005 und 5%.
Okay, es ist ähnlich wie die ganzen Weingesetzbestimmungen,
also so
sehr kompliziert.
Ja. Okay, also die Hälfte mehr oder minder.
Genau. Ja? Und das ist jetzt alkoholfrei, sprich unter 0,5%.
Unter 0,5%, okay.
Genau, unter 0,5%, weil einfach leichte Fermentationen einfach noch stattfinden können.
Schmeckt wie Traubensaft.
Ja, aber viel trockener.
Ja.
Schmeckt sehr gut, ja.
Ja, wirklich?
Das überrascht mich jetzt.
Aber es schmeckt wie,
ein
entzuckerter Traubenwein. Also Traubensaft.
Wie ein Moselriesen.
Ja? Ja, ja, ein bisschen.
Ja.
Aber das ist eben, also da... Ich bin eben auch wahnsinnig kritisch. Aber das ist was... Nein, also vor allem, weil das ein Thema... Weil wenn man sich hier in der Wohnung umsieht, wir trinken privat oder ich trinke privat, bin da sehr im Fine Wine angesiedelt und gebe sehr viel Geld für sehr, sehr guten Wein aus. Das ist meine Leidenschaft, mein Beruf, mein Leben. Und mit sowas ist natürlich auf dem Level das überhaupt nicht zu vergleichen und darf auch nicht verglichen werden. Die Frage ist, wenn wir jetzt halt wirklich darum gehen, für wen werden diese Weine gemacht, dann ist natürlich das für die berufstätige Sommeliere, die sich privat auch mit Feinwein auseinandersetzt, natürlich nicht das...
Du bist nicht die Zielgruppe.
Ich bin nicht die Zielgruppe, genau. Aber wenn wir sowas im Supermarkt finden, und das ist auch nicht so teuer, dass da, wo liegen wir da? Ich weiß gar nicht.
Unter 10 Euro,
okay, das genau.
Ja, okay.
Ja, und dafür, dass du halt sagst, hey, es ist ein netter Sommerabend, wir grillen, und dann ist genau das der Moment, wo du sowas aufmachen kannst und vielleicht schmeckst du es im ersten Moment gar nicht oder denkst so, was ist denn das? Aber das kommt sehr, sehr nah an den einfachen Einstiegsriesling sozusagen einfach ran.
Definitiv. Ich hatte die Sachen tatsächlich, so den I'm Not Full Riesling, Freitag und Samstag mit in der Markterei. Da bin ich ja jetzt.
Ja, also eine Markthalle im 9. Bezirk in Wien.
Genau. Hab da immer eine kleine Auswahl bei, 6 alkoholfreie Getränke. Der war auch dabei, weil die Leute fragen auch einfach tatsächlich danach. Also die Leute möchten einfach ein Getränk haben, was wie Wein schmeckt, aber wirklich kein Alkohol hat. Und gerade am Samstag, wo wir da von 9 bis 18 Uhr sind, da will niemand besoffen sein. Also vielleicht dann so ab...
Vielleicht am Abend
vielleicht
noch.
Vielleicht so gegen Abend, so
eher ab 4 fängt
dann an. Genau. Aber wenn du die Leute morgens halt fragst, da so um 10 Uhr, und die Leute stehen dann noch mit Schlaf in den Augen.
Ja, aber hast du dann Lust auf den Geschmack von Wein? Also weil ich habe das morgens um 10 nicht.
Ich auch nicht.
Dann würde ich lieber einen Sparkling Tea trinken.
Ja. Ja, da bin ich dabei.
Als einen alkoholfreien Wein, der schmeckt wie Wein.
Stimmt.
Ja, die Leute waren trotzdem unglaublich offen dafür. Mhm.
Oder zum Beispiel bei Empfängern, bei Hochzeiten, ja. Untertags 10 Uhr, 11 Uhr,
da mag
ich es auch nicht. Ich mag keinen.
Aber es gibt viele, die dann
nicht einmal Champagner
trinken, oder? Aber es gibt viele. Das finde ich schon oft, das stimmt, diese besonderen Anlässe, Geburtstag, Taufe, Hochzeit, wie du sagst, da sieht man schon sehr oft, oder wenn du siehst in Hotels, Buffet, hast du immer irgendwo eine Flasche Sprudel offen und die Leute trinken das. Wahrscheinlich, weil man sich's gönnen möchte, ich weiß es nicht. Könnte man vorstellen, dass jetzt vielleicht nicht ein alkoholfreier Wein, aber alkoholfreier Schaumwein einen Sinn macht. Du sagst, du hast ja dann vielleicht noch was vor, wenn du im Urlaub bist, möchtest noch wo hingehen und ich würde da keinen Alkohol trinken und dann wäre das doch eine gute Alternative, oder? Und ich finde, Schaumweine, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ihr seid die Profis. Alkoholfreie Schaumweine, finde ich, gibt schon sehr viel interessantere im Sinn von, dass sie näher an den alkoholischen Varianten drinnen sind als die Stillweine. Das ist mein Gefühl.
Die Kohlensäure sorgt halt einfach für ein ganz anderes Mundgefühl. Es ist ein viel lockerer Mund und ja, alkoholfreie Stillweine haben auf jeden Fall noch ein bisschen zu kämpfen.
Und siehst du da, aber tut sich da viel? Weil ich finde, das wird ja jetzt schon im Kleinen, aber es wird ja jetzt schon breiter, weil vor ein paar Jahren hat man noch nirgendwo einen alkoholfreien Wein irgendwie bekommen. Jetzt so, wenn man nicht speziell noch gesucht hat. Mittlerweile kommt es einem öfter unter. Es gibt in Wien der Meier am Pfarrplatz, glaube ich, hat mittlerweile, also eine große bekannte Weinmarke in Wien. Also es wird breiter offensichtlich. Wird das richtig groß, das Thema, oder bleibt das so eine Nische für uns, die wir uns halt interessieren?
Ich denke, das wird am Ende ein Thema, was sich sehr in den normalen Weinkonsum oder generell in den Getränkekonsum integrieren wird. Ich glaube, da wird es keine Richtung oder keinen Weg geben, der nur in die eine Richtung geht und nur in die andere. Das wird zusammengeführt werden. Eine Person sitzt am Tisch, die alkoholfrei trinkt, und die andere trinkt vielleicht ein oder zwei Gläser.
Ja, aber die Personen verhalten sich dann anders.
Definitiv. Ja. Definitiv.
Aber wird so sein, dass in 10 Jahren jeder Winzer, jede Winzerin alkoholischen Wein und alkoholfreien auch macht? Wird das jeder machen oder wird das immer speziell? Nein, Sache bleiben.
Ich denke, also das ganze Thema ist ja auch, du musst es immer auslagern. Also die wenigsten Winzerinnen haben die Möglichkeit, bei sich zu Hause im Weingut zu entalkoholisieren. Das bedeutet, es gibt einzelne Produktionen, Menschen, Companies, die halt einfach die Technologie haben, das Ganze zu machen. Und ich weiß gar nicht, wie ist das in Deutschland? Gibt es nur 5 oder 6? Okay.
Viel weniger sogar.
Genau. Mhm. Genau. Mhm. Das ist so ein bisschen wie mit der Versektung, dass das auch oft ausgelagert wird. Ja. Und dann ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Das ist natürlich auch nicht günstig. Also es ist ein bisschen ein Paradoxon, dass man sagt, eigentlich ist es von der Qualität noch nicht so weit, dass es eigentlich nicht viel kosten dürfte, aber die Herstellung ist jetzt gar nicht so, genau, ist gar nicht billig. Ist
eigentlich teurer als ein normaler Wein, oder? Müsste es sein, also in der Produktion.
Ja, weil dieser Zwischenstep eben noch mit reinkommt. Ja,
also zum Beispiel Geronimo, Weingut Heribert Bayer, die haben eine alkoholfreie Linie. Die entalkoholisieren zum Beispiel ihren 98 Falstaff-Punkte-Wein, den Leonis Blend, und bieten die alkoholfreie Variante tatsächlich sogar günstiger an als die Variante mit Alkohol, obwohl es eigentlich teurer ist.
Um mal überhaupt Bekanntheit zu bekommen und Reichweite, oder?
Um es halt einfach grundsätzlich erstmal zugänglich zu machen.
Ja, ja.
Und weil sie natürlich einfach auch wahrscheinlich, ohne es jetzt genau zu wissen, einen alkoholfreien Wein für, ich glaube, über 40 Euro anbieten möchten.
Wow.
Irgendwie haben wir es da mit einem gesellschaftlichen Trend zu tun. Das ist ja nicht nur bei den Getränken so, das ist auch beim Essen so. Vegetarisch essen, kein Fleisch essen, kein Alkohol, nicht rauchen, ja. Immer brav sein. warum kein Alkohol? Es gibt ja Getränke, die keinen Alkohol beinhalten.
Naja, also ich glaube, man muss mal auch kurz mit einbringen, dass in vielen Kulturen leicht fermentierte Getränke absolut normal sind. Also nur ganz normal zur Kulinarik des Landes. Wenn wir über leicht fermentierte Brotgetränke oder fermentierten Ananassaft, die immer irgendwo so diese leichten bierigen Geschmäcker haben, wie heißt es, viele in Südamerika gibt es. Alles Mögliche, genau. Ja, vor allem in Südamerika wird viel irgendwie, genau, verschiedene Säfte leicht anfermentiert oder so und so. Und das, wo wir uns immer so im Bereich von 2-3%, und das ist einfach total normal, dass das viel konsumiert wird. Aber du wirst davon halt, du kannst relativ viel konsumieren, ohne jetzt da irgendwie dich da irgendwie voll in den Rausch zu katapultieren. Und das ist natürlich in weinproduzierenden Ländern, wo wir einfach diese Getränke mit bis zu 15% haben, einfach sehr, sehr schnell erreicht, dass du dich da bei 2-3 Gläsern einen leichten Rausch eben schon aufhältst. Mhm. Und ob das jetzt ein Trend ist oder nicht, aber ich meine, dass die Gesellschaft sich dahin entwickelt, dass wir sehr mehr self-aware sind irgendwie, dass wir sagen, wir wollen einfach gerne in einem gesunden Körper leben und auch mit einem gesunden Geist. Und das hängt einfach doch mit übermäßigem Alkoholkonsum einfach, ist es immer schwieriger so. Und die jüngeren Generationen sind da einfach sehr sensibel drauf. Ich glaube, das sind so Phasen jetzt auch mit Covid und so, wo einfach diese Dinge, die physische, psychische Gesundheit einfach enorm stark wächst und zunimmt, dass sich da einfach das Konsumverhalten ändert.
Aber eben das Konsumverhalten im Sinne von vielleicht weniger alkoholisch, aber ohne auf den Genuss zu verzichten, oder? Also genau, den gleichen Genuss zu haben, der gleiche Genussmoment, mhm, in der gleichen Varianz und Auswahl, wie du es alkoholisch hättest. Ja, und in der gleichen Optik und schön dargeboten in einem tollen Glas, oder? Ich kann das schon nachvollziehen. Das ist eine würdige Alternative.
Ja, weil eben auch, wir wollen nicht mehr Verzicht. So, das ist, es geht darum. Ja. So, wir wollen das Gleiche haben. So, wir wollen nicht uns selber.
Man kann nicht immer alles haben.
Warum nicht? Naja, wir entscheiden uns ja schon, oder was heißt wir? Wir sind ja nicht die, die nicht Alkohol trinken. Es geht ja darum, dass man seine eigene Balance findet.
Es geht ja nicht darum, komplett zu verzichten, sondern weniger, genau, oder eben den Genuss mit oder ohne Alkohol gleich zu zelebrieren eigentlich. Ja. Oder eigentlich fast nur mehr, weil ich sag, der Tee zu Beginn oder jetzt das, wenn ich so viel Auswahl habe, dann fällt es mir nicht schwer, keinen Wein zu trinken beim Abendessen, ehrlicherweise. Was gibt's denn noch für Kategorien? Du hast vorhin Proxy angesprochen. Ja, warum heißen die Proxy?
Proxy. Ich würde sagen, da holen wir tatsächlich vielleicht noch die dritte Flasche, die wir eingekühlt haben. Proxy
ja,
kommt.
Ist ja eh schon, genau.
Stimmt. Mhm. Proxy kommt aus dem Englischen, heißt Stellvertreter. Mhm. Also es ist quasi ein Weinstellvertreter. Hintergrundgedanke ist, dass man wirklich ein Getränk aus verschiedenen, teilweise Früchten, Tees, die auch teilweise wieder fermentiert werden, Bitterstoffen so kompositioniert, dass sie vielschichtig sind, dass sie unterschiedliche Ebenen haben, Länge haben und ja, auch vom Geschmacksbild, sage ich mal, einem Wein ähnlich sind, aber wirklich kein Wein sind. Also wir haben da keine Trauben, kein Traubensaft drin.
Cider.
Teilweise ja. Also man hat auch teilweise fermentierten Apfelsaft, man hat in
rote
unserem,
Rüben, oder?
Ja, definitiv. Mhm. In unserem Beispiel, was wir jetzt haben, das ist Sauber aus Belgien. Es ist ein botanischer Aufguss mit fermentierten Ananassaft. Dann kommt da noch ein bisschen Wermut rein und dann haben wir Wermutkraut.
So ein bisschen Wermut reingemixt.
Ja. Also, 0,5%. Genau.
Ist alles nur Show.
Genau.
Dann haben wir tatsächlich auch noch ein bisschen Pfeffer da mit bei, was häufig eingesetzt wird, um so ein bisschen diese Schärfe von Alkohol nachzuempfinden.
Das ist jetzt leicht alkoholisch?
Nein, das hat sogar 0,0. Also das ist
0,0. Woodpepper.
Genau.
Und Clever Pleasure.
Mhm. Ja, hast du eine Idee, warum Clever Pleasure?
Naja.
Schon mal was von Functional Drinks gehört?
Der Genuss ohne Alkohol. So sehe ich das, ja.
Auch das.
Aber
die beiden Gründer in Belgien haben sich gedacht, dass sie wirklich ein Getränk herstellen, was die Leute nicht benebelt, sondern eher dabei hilft, dass man sich besser konzentrieren kann.
Das ist ein Aphrodisiakum.
So in der Art.
Für deine fürs Hirn, oder?
Ja, ja.
Fürs Denken,
wie viel
fürs Lachen.
Die nächste halbe Stunde im Podcast wird komplett anders werden.
Okay, wir nehmen das jetzt immer mit, wenn wir aufnehmen, Christoph.
Das Leinsmännchen.
Das beflügelt uns. Schmeckt mega gut. Riecht wahnsinnig gut und schmeckt mega gut. Christoph, was sagst du?
Schmeckt sehr interessant. Ganz
interessant ist die höfliche Umschreibung von komisch.
Nein, finde ich überhaupt nicht. Man schmeckt den Pfeffer, das finde ich interessant, eben witzig. Schmeckt man ja sonst nicht in Getränken. Pfeffer.
Also so ein bisschen so einen Vergleich zu ziehen, das ist sehr, also die Farbe ist so, es wirkt ein bisschen wie so ein oxidierter Orange Wine. Mhm. Und genau so setzen wir das zum Beispiel in der Gastronomie auch ein. Also,
ah ja.
So wie ich normalerweise, wenn ich einen Orange Wein, ich habe immer einen Orange Wein in der Weinbegleitung, weil das einfach tolle Speisenbegleiter sind, trinken wir davon eine Flasche, selten. Und so ist es mit diesem Getränk auch. Das ist sehr intensiv, das ist super speziell, da stolpert man drüber. Das ist nicht so, was du nebenbei einfach so wegtrinkst, sondern das ist so ein ganz klar was, womit man sich einfach ein bisschen befassen muss, was auch tatsächlich mit Luft im Glas, wenn die Flasche länger offen ist, wird es viel runder nochmal und das bewegt sich richtig mit dem Sauerstoffkontakt. Und das wird zum Beispiel, mache ich wahnsinnig gerne als ein Glas zu einem bestimmten Gang, das einfach viel Kraft hat und dann ist es total cool, das einfach als ein Glas so einzustreuen.
Mhm. Also ich finde den Woodpecker hier, den Clever Pleasure, eigentlich am interessantesten.
Ja.
Warum? Kannst du es irgendwie?
Weil ein, für mich ist das eine komplexere Struktur, weil dieser Layer mit dem Pfeffer drinnen ist irgendwie und der gibt mir die Länge. Ich bin ja kein Weinprofessioneller, Weinverkoster, aber das ist das, was so als griffige Basis irgendwie da ist. Es nimmt auch den Früchten irgendwie diese Süßlichkeit irgendwie. Ja? Mhm. Ich finde, beim Wein ist ja das Interessante, dass du die Frucht hast und den Alkohol. Ja? Also ich finde es irgendwie ein bisschen problematisch, dem Wein den Alkohol zu nehmen. Ja?
Christoph beginnt zu randalieren. Ja, der Clever Pleasure wirkt schon.
Weil der Wein dann nicht
was
mehr wirklich...
Was habt ihr ihm gegeben?
Der Wein ist für mich nicht mehr wirklich ausgewogen, wenn der Alkohol weg ist.
Naja, der Wein vorhin, ich finde, er schmeckt tatsächlich wie ein Traubensaft. Mit mehr Bitterstoffen irgendwie.
Weniger Süße.
Aber das, glaube ich, das, was du gerade beschreibst, mir das fehlt ihm der Alkohol, der ihn mehr trägt oder breiter macht, keine Ahnung, du hast halt rein die Fruchtaromen gefühlt irgendwie.
Da ist der Alkohol ersetzt durch den Pfeffer offensichtlich.
Ja.
Oder vielleicht auch eine Frucht, kann ich es nicht sagen. Aber das ist das, was ihm diese
Länge,
Länge gibt.
Ja, ja, voll. Man hat es einfach lange am Gaumen.
Genau.
Wenn du das blind verkosten würdest und du hättest daneben einen Orange Wein, würdest du wahrscheinlich nicht erraten können, wo Alkohol drinnen ist, als Nicht-Profi?
Naja, den Alkohol.
Ich finde schon, also ja, wir haben das tatsächlich aber auch noch nicht gemacht. Also wir haben das in diesem Vergleich, wie gesagt, versucht man eigentlich nicht zu ziehen, weil man eben nicht in diesen direkten Vergleich reingehen möchte. So.
Ja.
Weil das dann, weil man nicht möchte, dass Alkohol auch irgendwie eine Form von Wertigkeit dann bekommt. Wenn man dementsprechend.
Und es geht ja am Ende darum, was ist der Grund, warum man sich für eine alkoholfreie Option entscheidet.
Oder gegen den Alkohol.
Oder gegen den Alkohol, genau.
Und jetzt reden wir, ich meine, wir reden immer noch, glaube ich, ein bisschen von einer Orchideenwelt, in der wir uns auch bewegen, oder einer Blase. Wie sehr schätzt ihr ein, dass das auch ein Thema wird in absehbarer Zeit für klassische Durchschnittsgastronomie, weil du bist im Esslokal, das ist ein tolles Lokal, da gibt es ein Menü zu essen, es gibt Weinbegleitung. Das ist ja nicht Alltag für alle in Österreich. Was ist mit klassischen Gasthäusern, einfacheren Restaurants, wo halt die größere Menge wahrscheinlich an Menschen hingeht? Findet das dort auch schon statt?
Langsam. Also man sieht es natürlich vereinzelt und man merkt einfach auch ein unglaubliches Interesse da. Ich war vor ein paar Wochen im Kaffeehaus Hummel und habe da auch auf einer Seite...
Ein sehr klassisches Café
ganz
im 8. Bezirk, oder?
Ich glaube ja, 8. Bezirk müsste es sein. Wirklich klassisch.
Städterstraße, ja.
Gibt es seit 100 Jahren gefüllt.
Mit Sicherheit.
Ja.
Alkoholfreie Getränke gibt es da bestimmt noch nicht seit 100 Jahren. Also zumindest so in der Art, wie sie da auf der Menükarte waren. Das waren, glaube ich, 3 Positionen. Und da merkst du halt auch, die Leute fragen halt nach. Von daher Es kommt.
Also es zieht Kreise quasi von den Pionieren und es wird dann immer weitere Kreise ziehen, oder?
Ja. Und dementsprechend, um nochmal auf diese Frage von vorhin zurückzukommen, ob das Ganze irgendwie eine Nische, ein Trend ist, bleibt. Wir haben viel gesehen, wir haben Craft Beer kommen sehen und wieder gehen sehen, wir haben, oder mehr oder weniger, wir haben so viele Sachen, die auch Naturwein, die irgendwie einen unglaublichen Trend ausgelöst haben und sich dann irgendwie, und bei Naturwein ist es ein ganz schöner Vergleich und auch beim Bier eigentlich, das von dem absoluten Nerd sozusagen das seinen Weg in der breiteren Masse gefunden hat. Jetzt nicht im Supermarkt, aber wenn wir darüber sprechen, ob es jetzt egal, ob es jetzt das Vierhauben-Lokal ist, zwei Sterne oder halt ein Kaffeehaus, es wird seinen Platz oder es findet seinen Platz da drin. Und es wird ein kleiner Teil bleiben, weil ich glaube, das Soda-Zitronen wird niemals abgelöst werden.
Nein, aber ich...
zum Mittagessen.
Muss es ja auch nicht.
Nee, soll es nicht.
Ja. Ich glaube aber tatsächlich, das Thema ist größer als vielleicht gerade behauptet. Also ich denke schon, dass wir irgendwann auch im Supermarktregal mindestens mal so 6 Positionen mit alkoholfreien...
Nein, die haben wir ja schon. Also entalkoholisierte Weine sind im Supermarkt ja schon ein Thema.
Ja, auf jeden Fall, aber immer noch
aber
sehr,
du meinst
sehr
die
wenig.
Anderen Kategorien, die ja. du uns jetzt, oder die auch ihr uns gerade zeigt.
Auch das, selbst alkoholfreie Weine ist leider echt noch sehr schwer, auch immer noch in Österreich erhältlich. Also da gibt es wirklich wenige, wo man was findet. Also Bella Plus, da gibt es ein bisschen was ab und an.
Okay, muss ich mal schauen.
Christoph ist angefixt. Ja. Schau, es funktioniert. Ja. Die Katharina Gessel hat ihn schon zum Naturwein trinken gebracht.
Ei, liebe Grüße.
Ich finde den sober.
Das ist cool. Aber das ist
cooler,
halt,
ja.
Ja. Aber die Sache ist halt, wie mit dem Sober, das Problem ist halt, diese Getränke werden niemals den Weg in den Supermarkt finden, weil die Produktionszahlen einfach wahnsinnig gering sind. Ne? Das ist halt auch, warum, also je kleiner die Produktion, desto schwieriger natürlich breitflächig irgendwie zu erhalten. Und das ist halt mit Wein eben auch so. Natürlich werden die Sachen, die groß in der Menge produziert werden, können natürlich dann über so Supermarktketten laufen. Solche Sachen, das sind halt wirklich Kleinstproduktionen.
Die aber, glaube ich, auch theoretisch skalieren können. Wenn halt einfach die Supermärkte einfach sagen würden, hey, das ist ein Thema, was wir einfach auch besetzen wollen.
Ja, es gibt ja die Skalierung. Red Bull, ja.
Ja.
Wir können hier Namen nennen, produziert ja zum Beispiel Kombucha und ähnliche Dinge.
Die haben sehr früh damit begonnen eigentlich.
Die haben sehr früh
für österreichische
begonnen.
Verhältnisse, muss
und
man
wir
sagen.
Sind ja da nicht weit weg, abgesehen davon, dass es dort dann eben im industriellen Maßstab produziert wird. Deswegen ist ja die Frage, ob es auch sozusagen im größeren Maßstab verfügbar sein könnte, insofern beantwortet, als dass es das schlicht ist.
Ja? Es könnte schon sein, da ist Red Bull ein gutes Beispiel, finde ich. Es könnte schon sein, dass man sagt, eine dieser Kategorien, die ihr uns heute zeigt, kriegt ein bisschen mehr Tempo drauf und dass dann ein großer Produzent kommt und sagt, okay, setz mir auf diese Nische, produziere sie industriell und bring sie damit in die Breite, oder? Hat ja bei anderen Getränken
oder
auch schon
Sonderserien, gibt es ja auch von Red Bull selbst, nicht?
Ja.
Kombucha Pepper. Keine Ahnung, zum Beispiel, ja?
Ja, es ist halt dann die Frage, wie der Markt es dann akzeptiert, weil es wurde auch mal versucht, Orangewein im großen Stil von irgendwelchen super großen Weingütern zu produzieren und das irgendwie in den Supermarkt zu stellen.
Das wurde dann,
nee, null. Also da muss man einfach sagen, dass das jetzt aktuell so ein Getränk wie dieses schon so ein kleines Liebhaberprojekt ist.
Und braucht es Empfehlung? Also braucht es jemanden wie dich, eine Sommelier oder ein Sommelier? Man sagt, du brauchst ein bisschen eine Botschafterin, damit man diese Getränke überhaupt mal berührt und ausprobiert und verkostet?
Ja, weil es natürlich nicht einfach ist. Das sieht man natürlich jetzt gerade im Podcast nicht, aber alles, was wir aufmachen, ausschenken, ist in einer 0,75er Flasche. Das ist schon immer ein kleines Commitment, so eine Flasche zu kaufen, die nicht viel, nicht kostet. Das ist relativ viel, wenn du es einfach mal probieren willst. Ist es schwierig, außer du gehst halt zu Lukas in die Markterei und deswegen macht er sowas ja auch, damit die Sachen mal aufgemacht werden können. Und bei mir in der alkoholfreien Begleitung ist es natürlich genau das Gleiche, weil du nicht so eine Flasche bestellst, wie du eine Flasche Wein bestellst, sondern du kriegst halt ein Glas davon und kannst.
Könnte ich auch gar nicht trinken, eine Flasche.
Nee, davon. Null. Aber das ist ja genau das, was ich eben meinte mit diesem Orange-Wein-Vergleich in dem Fall.
Merkt ihr beide vielleicht unterschiedlich, gibt's mehr Junge, die das interessiert oder geht es durch alle Altersgruppen?
Es geht voll durch alle Altersgruppen. Mhm. Also vielleicht am Anfang war wirklich noch so ein bisschen bei mir die Überlegung, dass es schon eher jüngere Menschen sind, die für alkoholfrei offen sind. am Ende, was ich an Kunden über den Onlineshop erkennen kann, als auch in der Markterei, das ist durch alle Altersgruppen hinweg. Und in der Markterei habe ich natürlich nochmal den direkten Austausch. Da ist wirklich die 21-jährige Studentin, die gerade irgendwie in der Prüfungsphase ist, die einfach gerade nicht trinken möchte, weil sie weiß, hey, wenn ich abends was trinke, bin ich am nächsten Tag nicht fit.
Aber sie möchte sich was gönnen, was
Gutes. Aber ich möchte abends ein schönes Glas haben. Dann hast du teilweise den klassischen Büroangestellten, die klassische Büroangestellte, die einfach auch sagt, na, Alkohol, das macht mich nicht rund, das bringt mich durcheinander. Und dann hast du natürlich auch ältere Menschen dabei, die einfach aus Gründen von Medikation etc. einfach nicht mehr trinken können. Oder auch Schwangere natürlich, das ist jetzt sehr klassisch, aber da merkst du...
Das ist schon ein großer Punkt.
Ja, definitiv, definitiv. Aber du merkst einfach, dass es keine Gruppe, die nur alkoholfrei trinkt, sondern das ist wirklich komplett durch die Gesellschaft.
Ist das bei dir auch so im Lokal?
Ja, weil ich habe natürlich weniger die Studentinnen bei mir sitzen, außer die reichen deutschen Medizinuni-Kremserinnen. Aber ich meine, es ist natürlich schon so, dass wir nicht eben das Wirtshaus um die Ecke sind, sondern dass wir eher so das Restaurant sind für den Anlass oder für Menschen, die also ein bisschen mehr verdienen natürlich. Und dementsprechend haben wir jetzt nicht so die typische Gen Z da irgendwie sitzen bei mir. Aber für das Klientel, die Gäste, die wir im Restaurant haben, da zieht sich's komplett durch von Jugendliche, die sagen, also die viel mit ihren Eltern essen gehen zum Beispiel, diese Idee von Kulinarik und Geschmack und Genuss total schon drin haben. Das ist total cool. Bis hin so, also von meinen Chefs zum Beispiel, die Kinder, die gehen überall hin und trinken alkoholfreie Begleitungen, wenn es gibt. Und die bewerten das richtig. Und sagen am Ende so, ah nee, also das war jetzt nicht. Das war mir zu viel Tee-Auszüge irgendwie.
Aber da merkt man die Sozialisierung, witzig. Oder was das ausmachen kann und prägt. Ja. Weil die sind natürlich mit Profis aufgewachsen.
Ja, voll. Ja, absolut. Naja, und dann halt wirklich, also ich habe wahnsinnig oft genau aus dem, so die Älteren natürlich ein ganz großes Thema bei mir, aber es ist durch die Bank weg. Und wie gesagt, Autofahrerinnen sind bei mir nochmal eine eigene Kategorie, die ich so rauskristallisiert hat. Aber ja, bei mir ist es auch unglaublich durchmischt.
Was ich aber wirklich feststelle, die meisten Leute, die auch sagen, ich möchte gern alkoholfrei kaufen, trinken auch normalerweise Alkohol.
Also es ist kein Entweder-Oder, es ist mehr Abwechslung.
Okay. Und das genau ist ja bei uns auch so. Das ist uns auch total wichtig zu sagen, weil es gibt ja so eine Bewegung. Also es gibt ja diese Sober Curious Bewegung. Menschen, die ganz, ganz, also schon in der Abstinenz leben, sich dafür entscheiden, gar nicht mehr zu trinken. Oder eben, man muss natürlich auch das Thema der trockenen Alkoholikerinnen mit einbeziehen, die eben auch nicht mehr dürfen oder nicht mehr sollen. Und wir jetzt habe ich dieses Geräusch hat mich so aus dem Konzept gebracht.
Faden verloren. Lukas macht noch eine Flasche für uns auf.
Nein, ich habe nur das ist meine Aufmerksamkeitsspanne.
Aber es war clever pleasure.
Aber es kommt ein Getränk, was ich selber noch nicht kenne. Deswegen, ich bin den ganzen Tag schon ein bisschen aufgeregt.
Es schaut aus wie ein Rotwein.
Wo war ich denn jetzt gerade?
Die Vielfalt derer, die sich für alkoholfreie Alternativen begeistern.
Traubensaft. Das ist Traubensaft.
Gar nichts mit Traube zu tun tatsächlich.
Hat aber so gerochen, muss ich sagen.
Ich finde, es ist unglaublich beerig.
Ja.
Wahnsinn. Brombeerig.
Oh, wow. Und Heidelbeeren.
Fermented Tea, Elderberry, Toasted Oakwood, Wild Blueberry.
Okay.
Sour Cherry. Boah. Servus, Käse.
Vielleicht noch ein bisschen Temperatur geben, weil es jetzt wirklich gerade frisch aus dem Kühlschrank rausgekommen ist. Vielleicht ein bisschen die Hände drunter machen.
Boah, ist das gut.
Ich habe noch gar nicht
schon mal
gekostet.
Ja, Ambitious, Real Fantasy. Die haben im Endeffekt wirklich angefangen, eine ganze Bandbreite von alkoholfreien Optionen zu machen. Haben einen fermentierten Apfelsaft, der quasi als Sektoption, also als alkoholfreie Sektoption genutzt werden kann. Und dann einen weißen und einen roten Proxy. Genau. Und jetzt hier, Christoph, du hattest es gerade eben schon einmal englisch vorgelesen, fermentierter Tee, Holunder, Dann kommt noch ein bisschen Eiche mit rein, was halt wirklich dieses leichte Tanningerüst kreiert, dass du halt wirklich auch im Mund einfach merkst, okay, das hatte irgendwas mit Holz mal zu tun. Die wilden Heidelbeeren, die haben halt auch tatsächlich nochmal ein ganz anderes Tannin als normale Kulturheidelbeeren.
Ja, ja. Man schmeckt den Wald daraus. Man sieht gerade, wo die wachsen, die Heidelbeeren, finde ich.
Genau. Ja. Und die Sauerkirsche, die sorgt halt auch nochmal für Säure natürlich, aber natürlich auch für viel mehr Kirschenaromatik und hat halt einfach auch sehr was Schönes, Voluminöses. Und auch da arbeiten sie tatsächlich wieder mit ein kleines bisschen Pfeffer.
Da kann man aber auch nicht viel davon trinken, gell?
Meinst du?
Trinken Glas.
Da kann man eine halbe Flasche trinken davon.
Ja, ich finde schon. Von dem sofort, ich würde von den anderen auch mehr als ein Glas trinken, weil mir die alle eigentlich sehr geschmeckt haben. Bis auf den Riesling fand ich am unspektakulärsten. Aber das ist auch unfair, die miteinander zu vergleichen. Das macht keinen Sinn, weil sie so unterschiedliche Bereiche abdecken, oder?
Ja, aber es ist witzig, weil es fast langweilig wirkt, oder? Also im Gegensatz zu sowas, das ist halt genau, also ne, dieses Storytelling. Also, ne, und das ist natürlich es ist halt viel sexier, als wenn du sagst, das ist ein Wein und dem wurde der Alkohol entzogen.
Ja, doch, eigentlich Mitleid mit dem Wein.
Ja.
Und das bringt mich schön eigentlich zum Abschluss, nämlich wieder zum Beginn unseres Gesprächs, Christoph, zu unserem Streitgespräch zu alkoholfreien Wein, wo du gesagt hast, boah, und das kann gar nichts. Jetzt haben wir sehr unterschiedliche Dinge gekostet.
Also ich komme zum selben Schluss wie bei vegetarischen Produkten. Ja. Ich sehe den Ersatz nicht von Fleisch oder Wein, sondern ich sehe neue Produkte, die meiner Meinung nach auch anders benannt und vermarktet werden sollten. Also das ist mein Eindruck. Ja. Zum Beispiel beim Sober, das ist ganz was anderes. Das ist kein Wein, das ist kein Schnaps. Das ist ein Sober eben. Ja. Und den kaufe ich mir, weil er mir schmeckt. Ja. Mit Wein habe ich so meine Probleme irgendwie, weil ich weiß, wie ein Wein schmeckt. Und der alkoholfreie Wein schmeckt nicht wie ein Wein.
Du wirst das immer vergleichen und das wird dich abhalten, oder? Aber das Lustige, finde ich, ist ja, wir diskutieren, oder wenn du es heute im Umfeld diskutierst, ist es immer sehr emotional, weil alkoholfreier Wein ist halt so, ist ein bisschen, man nimmt jemandem was weg, gefühlt, so ein bisschen wie die Fleischesser glauben, man nimmt ihnen das Fleisch weg, wenn man Fleischersatzprodukte hat. Das ist ja eine ähnliche Diskussion, aber wir diskutieren die Spitze des Eisbergs mit dem alkoholfreien Wein, wenn ich mir anschaue, wie breit die Vielfalt ist, was man an tollen Getränken trinken kann, die man noch gar nicht kennt eigentlich, oder? Der alkoholfreie Wein ist das geringste davon. Das fadeste davon eigentlich.
Ich finde diese Getränke auch für mich interessanter, sowohl geschmacklich auch, als auch als Produkt einfach, als den Wein oder den alkoholfreien Champagner, wenn du so willst. Ja. Ja.
Aber das heißt, es geht auch viel um die Vermarktung und die Kommunikation, oder? Das heißt, dir dürfte ich nicht anpreisen etwas als Ersatz von, sondern dir preise ich das Getränk für sich an. Mir würde interessieren, Ersatz tatsächlich zu kosten als Ersatz. Aber wenn ich dann sage, es ist nicht gleichwertig zum Beispiel. Das heißt, du musst das je nach individuellem Bedürfnis unterschiedlich präsentieren, das Ding.
Und ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Wir haben ganz, ganz viel mit der Thema Sprache, Rhetorik einfach in dem ganzen Thema auch gearbeitet. Und wir reden nicht mehr von Alternative. Wir reden von Optionen. Es sind alkoholfreie Optionen, weil dir das auch die freie Wahl sozusagen suggeriert, was es natürlich eben ist. Und es ist kein Ersatz, es ist keine Alternative. Es ist eine eigenständige Kategorie, die in ähnlichen Bereichen eingesetzt werden können. Und da ist es natürlich auf der einen Seite, sind diese Produkte natürlich das sind so neue Sachen, dass man immer wieder sich neu herausgefordert fühlt, diese Sachen zu probieren. Und beim alkoholfreien Wein ist es halt easy. Du willst so nah wie möglich an das Original rankommen. Und dafür gibt es eine Zielgruppe. Und das ist auch gut so. Und diese Produkte sind halt eine ganz eigenständige Kategorie, genauso wie du es gesagt hast.
Wir haben leider gerade, das ist da draußen ein Gehupe drinnen. Wir sind eh schon am Ende. Ich wollte noch es hat natürlich auch bis zu einem gewissen Grad einen politischen Zusammenhang, weil natürlich ein großer Teil der Bevölkerung nicht sozusagen den Imperativ haben will, etwas nicht zu tun, ja. Du trinkst meist keinen Veltliner, sondern du trinkst es nur noch.
Würde man in Österreich sich auch ganz viele andere Feinde machen, genau, glaube ich, wenn man das jemandem verbieten möchte.
So ist es, ja. deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass es da eine andere Sprache zu diesem Thema auch gibt und eher ein Angebot neuen oder alternativen Produkten, ja, die nichts ersetzen, sondern zusätzlich angeboten werden.
Es geht darum, Gusto auf was Neues zu machen, oder?
Genau.
Ohne das Alte zu verschenken.
Deswegen. Genau.
Und das ist einfach für Österreich als weinproduzierendes Land deutlich schwieriger als zum Beispiel in Skandinavien, wo viel produziert wird, weil sie eben keine Konkurrenz in dem Sinne mit der Weinproduktion haben. Mhm. Da wird auch gar nicht so viel, wenn ich mich nicht irre, gar nicht so viel entalkoholisiert getrunken, sondern da ist es vorrangig eben um neue Kategorien.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und du hast natürlich auch ganz andere Steuern.
Ja,
auf Alkohol.
Das stimmt. Das stimmt, ja.
Noch eine Sache kurz dazu zum Thema Optionen. Ich glaube, wenn wir einfach irgendwann dahin kommen, dass wirklich die Option für alle einfach zugänglich wird. Wenn ich jetzt irgendwie auf eine Hochzeit eingeladen bin, dann habe ich ja auch kann ich mich entscheiden zwischen meinen Dinner-Optionen. Da habe ich eine Option mit Fleisch und eine vegetarisch.
Ist mittlerweile völlig normal. War früher ja auch immer noch ein großer Hassel eigentlich, ne?
Und wenn der schnell. Definitiv. Und wenn er jetzt stehen würde, du kannst das die vegetarische Alternative essen. Mhm. Das klingt so, als würdest du irgendwie, ja. Also als wäre das irgendwie, als würde was rausgenommen. Ja, genau. Mhm. So, hier haben wir trotzdem was für dich.
Ja, stimmt. Und es wird überhaupt nicht mehr gerecht dem, was es an Breite und Bedeutung hatte. Und hier wird es ähnlich sein wahrscheinlich.
Ganz,
ne?
Genau.
Ja.
Ganz genau.
Super spannendes Thema. Ich glaube, da werden wir noch viel an Entwicklung sehen. Danke euch beiden für eure Zeit.
Vielen lieben Dank.
Danke für die tolle Verkostung.
Sehr gerne.
Immer wieder gerne.
Ursula, wir haben hervorragend verkostet.
Ich finde auch, ein feiner Montagvormittag, oder?
Fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben gehabt einen nicht alkoholischen Champagner-Sekt.
Einen Tee, einen Sparkling-Tee.
Das war die Basis, aber es hat ja quasi einen Sekt dargestellt, oder?
Ja, oder auch nicht. Das kommt jetzt drauf an.
Oder auch nicht, ja. Das ist ja eigentlich unsere Conclusion.
Genau,
stimmt.
So ist es, ja. Genau, sind wir beim Punkt.
Dann haben wir gehabt einen alkoholfreien Riesling.
Der war eigentlich der Aufhänger fürs Gespräch, aber der hat am wenigsten stattgefunden.
Das war mein Bestätigungsgetränk.
Ja.
Ja, ein bisschen. Dann haben wir meinen Liebling, einen Sober Woodpepper gehabt. Clever Pleasure, vielleicht hat mich das so angesprochen. Ein Getränk, das nicht einzuordnen ist als Wein oder Bier, ein eigenständiges Getränk.
Das und sehr viel Eindruck bei dir hinterlassen
ja,
hat.
Ja, mir sehr gut geschmeckt, weil nämlich der Pfeffer so eine herbe, lang anhaltende Note hinterlassen hat. Und als letztes haben wir dann gehabt ein Getränk, das ausschaut wie ein Rotwein, war aber fermentierter Tee mit Holunder, Waldbeeren.
Man schmeckt da ganz viel dunkle Beere raus. Fantastisches Getränk. Das war
Cherry, also Kirschen. Ein hervorragendes Getränk, aber kein Rotwein.
Kein Rotwein will er, glaube ich, aber auch nicht sein. Oder will es, glaube ich, nicht sein. Und ich glaube, das ist so die Erkenntnis von heute, oder? Es gibt unglaublich viele tolle alkoholfreie Getränke mittlerweile, die sehr elegant präsentiert werden, die mit großem Aufwand gemacht werden, die sehr viel mehr sind als klassische Limonaden oder das übliche alkoholfrei. Das heißt, es wird wahnsinnig spannend in Zukunft. Der alkoholfreie Wein spielt die geringste Rolle.
Für mich auf jeden Fall, ja. Also für mich spielt er keine Rolle. Der kann für mich nichts, ja.
Er wirkt angestrengt im Vergleich zu allem anderen und alle anderen stehen hier für sich und sind tolle einzelne Getränke. Und wenn ich mich da so umschaue, gibt es einiges, was ich mir in Zukunft ab und an kaufen werde.
Ja, was ich vielleicht noch sagen will, das ist unser erstes Getränk. Der quasi Gänsefüßchen Champagner, den finde ich auch gut, wenn man untertags ein Champagner oder Sekt-ähnliches Getränk trinken will, ohne schon zum Mittag unter den Tisch zu kippen.
Stimmt. Geburtstage, Taufen, Hochzeiten, sonstige Dinge, die jetzt nicht täglich stattfinden, wo aber viel Sprudel getrunken wird in Österreich, wird das super passen.
Ursula?
Ein genussvoller Vormittag. Danke, Christoph.
Danke dir. Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zetzele.
Wir erscheinen alle 2 Wochen mit einer neuen Folge, und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Produziert von Georg Frerer und dem Team Audio Funnel.